Wer sich gefragt hat, warum es um Zeitreisen und Zukunft geht, das hängt natürlich, wie du das schon gesagt hast, mit den Jugendlichen zusammen, die dieses Thema Back to the Future, zurück in die Zukunft, nämlich als Thema für ihre Wohnwoche hatten. Ich hoffe, ihr seid noch wach oder die, die wach sind, hören noch zu. Ich habe nämlich ein paar Expertenfragen. Erstmal generell, wer kennt denn diese Filmreihe? Also es war erstmal ein Film, dann kamen noch zwei weitere. Wer kennt denn diese Filmreihe von euch, zurück in die Zukunft? Also so, ich würde sagen, schon mindestens die Hälfte, etwa die Hälfte. Für alle, die Lehrer sind, uns nicht kennen, nachholen. Also sehr wichtig. Zurück in die Zukunft kam am kommenden Freitag, dem 3. Oktober, vor 40 Jahren ganz genau in die Wohnwoche. Nicht in die Wohnwoche, in die deutschen Kinos. So rum, die Wohnwoche ist seit 40 Jahren in Planung, so rum, damit das jetzt genau gepasst hat zum 40-jährigen Jubiläum. Worum geht es eigentlich? Also bei Zurück in die Zukunft, da geht es um dieses Auto, ein DeLorean, eine absolute Schrottkiste, nur ein paar Mal gebaut. Das Auto ist sowas von unzuverlässig und schlecht, das ging nie in Serie. Aber es ist Geschichte geworden, weil in diesem Auto Doc McBrown, gespielt von Christopher Lloyd, eine Zeitmaschine eingebaut hat. Und der Doc Brown ist befreundet mit einem Schüler, wer weiß, wie der heißt? Marty McFly. Und Marty McFly und Doc sind befreundet und eines Nachts sagt der Doc, Marty, du musst mich bei einem Experiment filmen. Also geht Marty zu einem Parkplatz von einer großen Mall, also Einkaufs-Supermarkt-Kette. Und dort stehen die auf dem Parkplatz und dann zeigt er ihm dieses Auto und sagt, du musst das filmen, ich schreibe Geschichte, ich mache eine Zeitreise. Was Marty nicht so richtig weiß, ist, mit was dieses Auto betrieben wird. Wisst ihr, mit was das Auto betrieben wird? Das fährt nämlich nicht mit Benzin oder Diesel, sondern mit Plutonium. Danke, genau Markus, du machst deine Ansage alle Ehre. Und dieses Plutonium, das hat er geklaut von wem? Das hat er nämlich nicht einfach eingekauft. Ja, nicht Iran, libyschen Terroristen, die Libyer, da gibt es diesen einen Satz, die Libyer. Er hat dieses Auto sozusagen diesen libyschen Terroristen abgenommen, dann ist es so, dass er ihn filmt und der Doc möchte einsteigen und dann kommen natürlich die Terroristen um die Ecke und wollen ihr Plutonium wieder, sie beginnen zu schießen, zu kämpfen, der Doc wird tatsächlich abgeschossen und Marty, dieser Schüler, er springt in das Auto rein. Und er fährt los und zufällig ist eine Zeit eingestellt und er verschwindet in der Zeit. Wisst ihr, in welches Jahr er reist? Der Stefan weiß es, er kommt im Jahr 1955 an. Will dann natürlich dort wieder zurück in die Zukunft, in seine eigene Zeit und natürlich auch den Doc warnen. Achtung, die Terroristen werden eines Tages kommen und auf dich schießen, also geh in Sicherheit. Und so beginnt dieser Film oder beziehungsweise diese Reihe. Dieser Film war ziemlich erfolgreich, es war ein phänomenaler Erfolg. Und warum erzähle ich euch das, wie dieser Film so oder um was es da geht? Weil diese Geschichte einfach Millionen von Menschen begeistert hat und weil auch die Geschichte, wie dieser Film selbst entstanden ist, gar nicht so straightforward in einer Linie und unkompliziert war. Also so wie unser Leben manchmal durch Umwege geht, so ist auch dieser Film durch einige Umwege gegangen bis er entstanden ist. Zahlreiche Studios wollten dieses Drehbuch, nachdem es fertig war, gar nicht haben, weil Disney hat zum Beispiel gesagt, der Film ist überhaupt nicht familienfreundlich. Das liegt daran, dass Marty auf seine Mutter trifft und die findet ihn auf einmal ganz toll und fängt an, sich in ihn zu verlieben. Und das geht ja gar nicht, natürlich. Deshalb hat Disney diesen Film abgelehnt. Columbia hat damals als Filmstudio gesagt, also es ist Komödie, es ist Science Fiction, aber nicht so richtig, passt irgendwie nicht. Und andere Studios meinten auch, da muss auf jeden Fall mehr Action rein. Also es lag dann ziemlich auf Eis und erst nach 4 oder 5 Jahren ist dieses Drehbuch in die Hände von Steven Spielberg gefallen. Er hat gedacht, da kann man was draus machen. Und so hat er begonnen, diesen Film zu drehen. Aber die Hauptrolle, gespielt von Michael J. Fox, also dieser Marty McFly, das ist dieser Typ mit der roten Weste, falls jemand die Bilder im Augen hat, oder genau hier oben. Das Problem ist, dass dieser Schauspieler am Anfang gar nicht gecastet wurde, weil der unter Vertrag mit einer anderen Serie stand. Also hat man einen anderen Schauspieler genommen und der hatte aber irgendwie das alles ganz ernst genommen, ohne den Humor, ohne die Leichtigkeit, von der dieser Charakter eben lebt. Und also haben sie die Reißleine gezogen und nach 5 Wochen gesagt, wir drehen alle Szenen nochmal mit einem anderen Schauspieler, also mit mit Michael J. Fox. Das Problem war, wie gesagt, der stand in einer anderen Produktion schon unter Vertrag. Also haben sie nur nachts und am Wochenende diesen Film gedreht, weil eben der tagsüber seine Fernsehserie aufgenommen hat und in der Nacht ist er dann gekommen und hat dort dann weitergemacht mit diesem Film. Es hat sich aber gelohnt, wie gesagt, es wurde zum Erfolg. Der Film wurde nicht nur der beste Film 1985 oder der erfolgreichste, sondern heute nach 40 Jahren ist er wirklich einer oder als einer der besten Filme aller Zeiten anerkannt. Genau. Warum erzähle ich euch das? Ich habe es schon angedeutet, weil ich glaube, auch unser Leben ist manchmal durch ganz schöne Stopps, Wendungen und Veränderungen geprägt. Manches klappt nicht so, wie wir es uns auf Anhieb vornehmen und mancher Weg, den wir gehen, ja, der stoppt auch mal und es geht irgendwie ganz anders weiter. Und wenn wir auch so eine Zeitmaschine wie so ein DeLorean hätten, ich glaube, wir müssten noch nicht mal bis zum Zweiten Weltkrieg zurückreisen, auch wenn wir nur in unser eigenes Leben schauen. Ich bin mir sicher, jeder von sich kennt so ein paar Schlüsselmomente, wo er sagt, ja, da hätte ich auch irgendwie mal anders mich verhalten können. Wenn ich diese Entscheidung anders getroffen hätte, ja, dann wäre vielleicht mein Leben ganz anders gewesen. Markus, du hast es vorne erzählt, auch in deinem Leben, Markus ist ja Informatiker und du hast gesagt, mit ein paar Freunden standen wir am Ende des Studiums zusammen und haben Google Analytics erfunden und gedacht, naja, braucht ja doch irgendwie keiner, sind der Idee nicht weitergegangen und so lebt man weiter und Jahre später kommt ein Megakonzern und bestimmt unser ganzes Leben mit dem, was da dahinter steht. Also hättest du mal in diesem Moment, aber ich habe ihm auch gesagt, wir wären jetzt nicht hier und würden nicht reden und du wärst nicht der Mensch, der du heute wärst. Also von daher, es ist doch irgendwie anders gekommen. Und ich glaube, wir alle haben solche kleinen oder größeren Momente, wo wir denken, hätte ich das da doch anders gemacht. Und jetzt diesen Bogen zu diesem Gottesnamen. El Olam. In der Bibel begegnet uns Gott als der Ewige, wird das oft übersetzt, der ewige Gott als El Olam. Und es gibt zwei zentrale Bibelstellen aus dem 1. Mose und im Jesaja, die wir uns gleich anschauen. Aber ich möchte ganz kurz über diesen Begriff des Ewigen sprechen. Weil wenn wir im Alltag von ewig reden, dann können wir das positiv verstehen oder negativ, meinen es aber immer zeitlich. Wir sagen, diesem Musiker könnte ich ewig zuhören. So gut ist er. Also ich möchte gar nicht aufhören, seine CD oder seine Alben, seine Titel zu hören. Oder wir sagen, die Predigt heute, die war wieder ewig und meinen damit, die hatte kein Ende. Die war einfach lange und langweilig und irgendwie ging es nicht voran. Was aber ewig in der Bibel meint, ist was grundsätzlich anderes. Ewig ist nämlich keine Beschreibung innerhalb der Zeit, hat nichts mit Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft zu tun. Ewig in der Bibel ist ein Begriff, der außerhalb der Zeit steht. Bevor alles war und nachdem alles Zeit wird und was alles umfasst. Wenn es also heißt, dass Gott ewig ist, dann heißt es, von seinem Wesen her ist er nicht dieser Zeit von Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft unterworfen. Gott ist ganz grundsätzlich anders. Der schaut von außen auf die Zeit hinein. Also für den ist gestern, heute und morgen irgendwie alles gleichermaßen zugänglich und nicht irgendwie für uns, das war, das ist vorbei und das wird kommen. Wir können es uns nur schwer vorstellen, aber wir wollen mal die zwei Textstellen anschauen und vielleicht wird es dann ein etwas konkreter. Das erste Mal, wo uns dieser Name El Olam, der Ewige, begegnet in der Bibel, das ist im 21. Kapitel des 1. Buches Mose. Und dort wird uns Folgendes beschrieben vom Stammvater Abraham. Da heißt es, Abraham aber pflanzte eine Tamariske in Beersheba und rief dort den Herrn an unter dem Namen Gott der Ewige. Also er rief dort El Olam an. Vielleicht ein kurzer Hintergrund, warum ruft er hier El Olam an? Der Stammvater Abraham, der war ja als Nomade ständig in Bewegung. Es gab eigentlich fast nichts, was für ihn sicher und fest stand. Er lebte in Zelten, es gab viele Unsicherheiten, Räuber, Tiere, Dürrezeiten, er war ständig unterwegs. Und wenn man überlegt, was war in seinem Leben los, zu seinem Neffen Lot war die Beziehung schwierig, zu seinem Sohn Ismael, auch nicht so richtig. Dann hatte Gott ihm ein Nachkommen versprochen mit seiner Frau Sarah. Ja, aber gefühlte 20 Jahre passierte überhaupt nichts. Also es gab ganz viele Unsicherheiten, bis dann auch endlich der Nachkomme Isaak geboren war. Abraham war also von ständigen Unsicherheiten und Unstetigkeiten begleitet. Und das Einzige, was er wirklich konnte, war, sich auf Gott zu verlassen. zu vertrauen, dass er sein Versprechen, ich führe dich in ein neues Land und da werden deine Nachkommen eine große Zahl werden, dem zu vertrauen. Aber wie gesagt, jahrelang war eben das nicht passiert. Und in diesem Moment, wo wir jetzt Abraham hier in dieser Geschichte oder in diesem Vers begegnen, da ist was Besonderes passiert. Abraham hat Sicherheit und Hoffnung gefunden. Gerade zuvor war Abimelech, der Philisterkönig, bei ihm und mit Abraham und er haben einen Bund geschlossen. Da ging es um ein Stück Land und es ging um einen Brunnen, den eigentlich Abraham mal gegraben hatte. Den hatten dann aber die Philister sich wieder genommen. Und jetzt hat er mit ihm geredet und gesagt, wir schließen einen Bund. Ich darf dieses Land nutzen und diesen Brunnen, der soll mir und meinen Nachkommen gehören. Und er findet in diesem Moment Sicherheit. Und Abraham sagt, das war jetzt nicht nur eine menschliche Absprache mit einem politischen Vertreter, mit einem König, sondern er erkennt darin mehr. Er sagt sinngemäß, ich bin hier mit dieser Absprache in Gott verankert. Die Sicherheit, die ich jetzt spüre, ist nicht das Ergebnis meiner Stärke und meiner Verhandlung. Sie ist nicht vergänglich wie mein Zelt oder meine Herde. Sie ist verankert in einem Gott, der ewig ist. Und dann sagt er eben, deshalb ruft er El Olam an, ein Gott, dessen Versprechen nicht verfallen, ein Gott, der gestern war, der heute ist und der morgen sein wird. Und weil er das nicht nur sagt, hey, ich bete diesen El Olam an, macht er auch ein Zeichen. Also immer schön, dass gerade im ersten Teil der Bibel die Hebräer ganz oft in dem Moment, wo was passiert, auch sagen, jetzt stelle ich aber auch irgendwie was auf, jetzt erinnere ich mich nochmal durch was ich auch hier in der Welt sichtbar mache. Und das macht er, indem er einen Baum pflanzt, eine Tamariske, um sich einfach an dieses Versprechen, das Gott ihm gegeben hat und an diesen Bund und diese Zuversicht zu erinnern, der ewige Gott, der ist da und er steht zu seinen Versprechen. Und mir ist in dem Zusammenhang auch aufgefallen, dass wir als FEG tatsächlich auch einen dieser Bäume haben. Wir haben eine Tamariske. Wisst ihr, wo die ist? Ja, jetzt. Genau. Da ist die Tamariske, nicht die Erika. Die saß da am Muttertag 2022 in und ist jetzt auch bei der Ewigkeit bei unserem Herrn. Aber dieser Baum, der hier über ihr ist und blüht, der ist direkt, wenn ihr sozusagen aus der breiten Tür auf unsere Terrasse rausgeht, direkt rechts, wo die Bänke sind. Die meiste Zeit des Jahres seht ihr da nur die Äste. Aber im Frühjahr, also so im Mai rum, glaube ich, beginnt die so zu blühen und ist ein wunderschöner Baum. Also wie gesagt, diese Tamariske, ein Zeichen für den ewigen Gott, der für und mit uns ist. Abraham wünscht sich Sicherheit und Beständigkeit und er erlebt das in dem ewigen Gott. Und das ist auch das, was ich so für mein Leben da festmachen will und auch an diesem Bild von diesem Baum, dass eben der ewige Gott, der immer da war, der immer da sein wird und der auch jetzt hier bei mir ist, der sieht meine Herausforderungen, der sieht meine Probleme und er ist größer als sie. Meine Sorgen gehen vorbei, Gottes Treue bleibt. Meine Probleme sind heute da, die gehen aber vorbei, Gottes Liebe vergeht nicht vorbei. El Olam, dieser ewige Gott, ist ein Anker in einer Welt, in der sich alles verändert. Klar, wir können nicht Zeit reisen und wir können auch nicht Zeitschienen verändern und gestern was anders entscheiden, was heute anders ist. Das können wir nicht. Aber wir erleben so viele Veränderungen, so viele Unsicherheiten. Unser Arbeitsumfeld, unsere Nachbarn, unsere Kinder, unsere Gemeinde, alles verändert sich. Nichts bleibt dasselbe. Innerhalb von wenigen Tagen, Wochen, Monaten oder auch Jahren verändert sich irgendwie alles im Leben. Und wie gut, dass da El Olam der Gott ist, an dem wir uns festmachen können, der da nicht unterworfen ist. Und wenn sich was von heute auf morgen komplett verändert, er ist und bleibt da und ändert sich nicht. Das ist diese erste Bibelstelle, El Olam, der bleibt, der Gott, der ein Anker ist. Und jetzt habe ich noch diese zweite Bibelstelle mitgebracht, wo der El Olam auch mal ganz zentral genannt wird, im Jesaja-Buch, im Propheten Jesaja, im 40. Kapitel. Und das ist eine ganz andere Situation. Das Volk Gottes, das hat eine Zeit des Exils erlebt oder steht ihr bevor. Und das Babylon, die Babylonier, die bedrücken sie und sie sind einfach müde, erschöpft, sie haben keine Kraft mehr. Und in dem Moment spricht der Prophet Jesaja die folgenden Worte zu ihnen. 40. Kapitel im Buch Jesaja. Warum sagst du Jakob? Warum sprichst du Israel? Verborgen ist mein Weg vor dem Herrn, meinem Gott entgeht mein Recht. Weißt du es nicht? Hörst du es nicht? Der Herr ist ein ewiger Gott, El Olam, der die Enden der Erde schuf. Er wird nicht müde und matt, unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft, dem Kraftlosen verleiht er große Stärke. Die Jungen werden müde und matt. Junge Männer stolpern und stürzen, die aber auf den Herrn hoffen, empfangen neue Kraft. Wie Adlern wachsen ihnen Flügeln. Sie laufen und werden nicht müde, sie gehen und werden nicht matt. Diesen Adlerteil, den kennen wir von Postkarten, von Bildern und den haben wir ganz oft vor Augen oder im Ohr. Aber dieser ganze Vers und der ganze Kontext ist gegründet in diesem El Olam, in diesem ewigen Gott, der derjenige ist, der den Müden Kraft gibt. Und ich finde das so spannend, weil Gott wieder das Volk mal oder der Prophet Jesaja oder Gott durch den Propheten Jesaja diese doppelte Ansprache wieder hat. Er sagt zu seinem Volk wieder Jakob und Israel. Also Jakob, der Betrüger, der Fersenhalter, erinnert das Volk an die Unzulänglichkeit, an die eigene Schwäche und sündige Vergangenheit, die sie ins Exil geführt hat. Aber dann eben auch Jakob, der Gottesstreiter, also der, dass Israel eben berufen ist zu diesem Volk Gottes und mit Gott diesen Weg zu gehen. Also beides wird angesprochen, die ganze Existenz von Fehlerhaftigkeit und von Bestimmung und Berufung, wohin sie gehen. Und in diesem Moment der Verzweiflung und der Unsicherheit, und das Volk kann einfach nicht mehr, sagt Gott, El Olam, dieser Gott wird den Müden, wird euch neue Kraft geben. Diese Hoffnung begründet eben, El Olam ist der ewige Gott, der schläft nicht, der wird auch nicht altersschwach, der wird auch nicht müde, der kann den ganzen Tag und noch mehr, der bleibt immer jung und frisch. Ich habe das mal symbolisch mit einer Kaffeetasse ausgedrückt. Gott wird nicht müde, der bleibt immer jung und frisch und selbst wenn, ja, also wir sind manchmal wach, ein Tag oder vielleicht auch mal zwei, wenn wir es total übertreiben, aber irgendwann können wir einfach nicht mehr. Aber dieser Gott, der wird nicht müde, der wird nicht schwach. Er ist grenzenlos, er ist unerschöpflich, er schenkt neue Kraft. Er bleibt immer frisch und erfrischt uns gerne. Und darüber hinaus, dass Gott dieser Anker ist und diese Kaffeetasse, ist mir noch eine dritte ganz wichtige Sache eingefallen. Weil was ganz, ganz Besonderes ist natürlich passiert, als dieser Schöpfer selbst in seine Schöpfung hineingetreten ist. Der Künstler kam in sein Kunstwerk. Der, der das ganze Universum, die Zeit, die Materie, die Energie geschaffen hat, der entscheidet sich selbst, Teil dieses Kunstwerkes zu werden. Er besucht die Gegenwart, diese Zeit nicht in einer speziellen Montur, sondern er wird Mensch. Der Ewige wird ein Baby, das hungert, das weint und das wächst. Und ich staune darüber, dass Gott, der außerhalb als Ewiger außerhalb von Zeit und Raum steht, sich so klein macht, in Raum und Zeit hineinkommt. Er zeigt sich, der eigentlich unendlich anders ist, der macht sich identisch mit uns, wird sterblich, verwundbar, erfährt Freude und Schmerz. Diese ganze Kluft, die zwischen dem Ewigen und uns besteht, die wird überbrückt. El Olam war schon immer der ewige Gott, aber ungreifbar. Und in Jesus wird es ein Mensch, der andere Menschen umarmt, dem man die Hand geben kann, der sichtbar ist, mit dem man reden kann, der ewige Tritt in die Zeit. Und ich finde, das ist auch so eine unglaubliche Wertschätzung von uns Menschen in unserem Zeit und Raum. Weil Jesus kommt nicht und holt die alle ab und keiner ist mehr da, sondern Jesus bleibt bei seinen Jüngern, bei den Menschen und er redet mit ihnen. Unser Leben ist auch für ihn unendlich wertvoll. Jesus Christus ist nicht nur der Beweis oder der Hinweis, dass Gott, der Ewige, über Zeit und Raum herrscht, sondern dass er uns eben auch in der Zeit so sehr liebt, dass er zu uns kommt. Er begrenzt sich, um uns in seiner grenzenlosen Liebe zu begegnen. Und jetzt am Ende noch ganz kurz drei Punkte. Ich merke, nicht mehr alle sind so wach und frisch wie vorher. Deshalb, wie können wir dem Ewigen oder der Ewigkeit in unserem Alltag begegnen? Und drei kurze Gedanken. Das erste, bete zu Olam. Er ist ja dieser Anker in der Zeit und wir dürfen und können uns ihm zuwenden. Er ist nicht nur der Gott der Vergangenheit, der Abrahams Volk geholfen hat oder der Gott der Zukunft, der alles wiederherstellen wird. Er ist auch der Gott der Gegenwart, der jetzt hier ist und uns Trost und Kraft schenken kann und der auch unser Leben in all seiner Verquicktheit sieht. Das Zweite, das ist so ein bisschen ähnlich, vertrau auf die göttliche Zeit. Es ist ja so, dass uns oft die Sachen nicht schnell genug gehen oder dass wir am liebsten Sachen immer sofort und jetzt gleich haben wollen, dass uns die Geduld fehlt oder dass wir uns fragen, warum laufen denn die Dinge so anders? Wäre doch so viel besser. Und in diesem Jesaja-Text, da stand drin, dass Gott, dass ihm nicht nur die Zeit gehört, dass er nicht nur der Ewige ist, sondern da heißt es, dass er oder dass seine Einsicht groß ist, dass sie unergründlich ist. Und da lade ich ein, einfach zu vertrauen, dass Gott derjenige ist, der auch weiß, wie die Dinge laufen, wenn wir es nicht wissen. Auch wenn wir erschöpft und kraftlos sind, ist er der, dem die Kraft nicht ausgeht. Und der weiß, was wir brauchen und der zu seiner Zeit dann auch eingreift. Und zum Abschluss noch einen letzten Gedanken. Ich nenne das mal in Anlehnung an Abraham: Pflanze einen Baum. Bei Abraham wird irgendwie deutlich, die Ewigkeit beginnt nicht irgendwann in der Zukunft, wenn dann alle Nachkommen da sind, sondern sie beginnt auch jetzt schon hier in seinem Leben. Und als Erinnerungszeichen baut er diesen, pflanzt er diesen Baum. Und ich glaube, das ist auch was, was wir tun können. Es gibt Werte und Dinge, die ich über mein Leben hinaus tun kann. Also ganz einfach, wenn ich einem Kind ein Buch vorlese, ja, ihm Vertrauen zeige, mich ihm annehme und da bin, investiere ich in was, was außerhalb von mir selbst liegt. Oder wenn ich eine Person unter jemand unterstütze, dass sein Leben aufblüht, ich helfe jemand beim Lernen, ich stehe jemand in einer Herausforderung bei, ich bete für jemand, da investiere ich in jemand, der außerhalb von mir liegt. Oder ich spende für ein Projekt, was vielleicht so weit weg ist, dass ich immer nur Fotos sehe oder meine E-Mail drüber lese, aber selber nicht vor Ort bin. Aber ich weiß und ahne, es macht einen großen Unterschied für Menschen. Und ich merke, es ist gar nicht direkt mein Leben eins zu eins betroffen, aber ich investiere in die Werte der Ewigkeit oder wir könnten auch sagen, in die Werte von Gottes Reich, in Liebe, in Gerechtigkeit, in Freude, in Frieden. Und ich setze mich dafür ein. Das sind oft nur kleine, unscheinbare Taten, aber wo sie im Vertrauen auf den ewigen Gott getan werden, da kann aus was Kleinem auch was Großes erwachsen. Gottes Liebe, die unvergänglich ist, kommt so in die vergängliche Welt. Noch kurz, also dieser Film war ziemlich kompliziert, bis er entstanden ist, bis er da war und am Ende war er, so wie die Leute heute sagen, ein Meisterwerk mit allen Umwegen, die er gegangen ist und mit allen Neuanfängen. Und ich glaube, auch wenn wir das manchmal in unserem Leben erleben, diese Umwege und diese schwierigen Zeiten, dann dürfen wir doch vertrauen, dass dieser ewige Gott da ist. Der Anker in der Zeit, der nicht müde wird und uns zur Kraftquelle wird, und eben der, der uns so sehr liebt, dass er bis in die Krippe und ans Kreuz gegangen ist. Ich habe noch eine letzte Frage für euch als Herausforderung oder als Einladung, wenn wir gleich das Instrumentalstück hören. Nämlich, welchen Baum, und damit meine ich jetzt, welche kleine beständige Tat der Liebe, möchtest du diese Woche pflanzen, um ein Zeichen der Ewigkeit in deinem Alltag zu setzen? Amen.